Medizin hautnah, der Tageblatt-Podcast. Wolfgang Stephan im Gespräch.
Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast Medizin hautnah. Ich freue mich sehr, heute Dr. Andreas Kleinheinz zu begrüßen. Er ist Chefarzt der Klinik für Dermatologie in Buxtehude und nebenbei auch noch ärztlicher Direktor der Klinik in Buxtehude. Wer ihn noch nicht erlebt hat, der wird es ganz schnell hören. Er kommt aus Süddeutschland, er kommt aus der Nähe der Schwäbischen Alb. Und in der Stimme, der Dialekt ist in Norddeutschland geblieben, obwohl er schon mehr als 25 Jahre hier oben im Norden arbeitet. Kleinheinz, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir haben uns vorgenommen, wir reden heute über entzündliche Erkrankungen der Haut. In erster Linie wollten wir uns Neurodermitis ein bisschen vornehmen. Neurodermitis, ich hätte, bevor ich mich ein bisschen vorbereitet habe auf diese Sendung, hätte ich gedacht, es ist eine reine Kinderkrankheit, aber das stimmt nicht. Auch viele Erwachsene haben Neurodermitis.
Genau, also wir sehen die Neurodermitis, das atopische Ekzem, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Sie haben aber recht, dass sicherlich die Kinder häufiger betroffen sind, beziehungsweise man muss sagen, dass sich im Laufe des Lebens, meistens im spätlichen Jugendalter oder im frühen Erwachsenenalter, die Krankheit dann, wir sagen, verwächst. Das heißt, die Symptome gehen zurück, aber die Veranlagung bleibt. Das ist ja eine hauptsächlich genetische Erkrankung, die dann durch bestimmte Umweltfaktoren noch ausgelöst, getriggert, verstärkt werden kann.
Das heißt, auch wenn ich als Kind die Krankheit nicht hatte, könnte ich sie im Erwachsenenalter noch haben?
Das haben wir früher immer nicht geglaubt. Wir haben geglaubt, wer das nicht als Kind hatte, kann es später nicht mehr kriegen. Müssen aber mittlerweile feststellen, dass die Zunahme der Allergien der Menschen, die in den 60er, 70er, 80er Jahren geboren wurden, dazu geführt hat, dass die auch im höheren Alter nochmal eine sogenannte Erstmanifestation, also das erste Auftreten einer Neurodermitis tatsächlich erwerben können.
Dann sind wir natürlich schon bei der zweiten Frage. Wo kommt die Neurodermitis her? Ist es genbedingt oder ist es eine Infektion?
Also es ist Gott sei Dank keine Infektionserkrankung und es ist auch keine bösartige Erkrankung. Es ist eine entzündliche Erkrankung, die auf jeden Fall einen genetischen Hintergrund hat. Das wissen wir aus Familienstudien, dass bei Zwillingen häufiger solche Erkrankungen auftreten, dass bei Kindern von Familien, wo einer oder zwei Elternteile betroffen sind, diese Erkrankung auftritt. Und wir wissen, dass sie in den Formenkreis der atopischen Erkrankungen gehört. Unter atopischen Erkrankungen versteht man einmal die Neurodermitis, die auch atopisches Ekzem heißt, den Heuschnupfen, die Rhinokonjunktivitis und das allergische Asthma. Diese drei gehören in gewisser Weise zusammen. Und das verbindet auch schon eines der genetischen Merkmale, nämlich, dass die alle eine bestimmte Überreaktion gegenüber normalerweise harmlosen Umweltstoffen haben. Also Pollen, Tierhaare, Hausstaubmilben, Schimmelpilze, Nahrungsmittel. Da findet sich plötzlich ein Antikörper, das sogenannte IgE, wie Emil, ein Allergieantikörper, der ganz hoch gegen bestimmte dieser normalerweise völlig harmlosen Umweltstoffe gerichtet ist und dann eine Überreaktion auslöst.
Das heißt, ich kann mich gegen Neurodermitis eigentlich nicht wehren.
Das ist die Frage, denn wir wissen inzwischen, dass es natürlich bestimmte Voraussetzungen geben kann, in denen Kinder weniger Neurodermitis kriegen. Da gibt es zum Beispiel den Vergleich der neuen Bundesländer mit den alten Bundesländern, die man 1990 gezogen hat. Und dort kam ganz klar raus, dass Familien mit vielen Kindern, die früh in Hort sind, die nicht mit exotischen Früchten gefüttert wurden, dass die weniger von diesen Allergien entwickeln.
Weil sie abgehärtet waren,
weil sie dieser sogenannten Urwaldtheorie entsprechend ihrem Immunsystem etwas Gutes getan haben. Das hat nämlich was zu tun gehabt mit den Erregern, die sowieso da sind, hat sich damit beschäftigt und musste sich nicht mit Birkenpollen auseinandersetzen.
Das heißt, im Umkehrschluss, behütete Kinder sind eher anfällig?
Einzelkinder, behütete Kinder sind eher anfällig dafür. Jetzt gibt es ganz neue Studien, die kommen aus dem Bauernhof, insbesondere aus dem Allgäu. Wenn Sie die ersten Jahre in einem Rinderbauernhof verbringen, dann sinkt Ihre Allergierate enorm. Und das hat man inzwischen sogar schon umgemünzt, indem man versucht, bestimmte Stoffe aus diesen Stellen herauszukristallisieren, die man als Tablette oder als Nasenspray dann den Kindern irgendwann vielleicht geben kann, vielleicht auch schon den Müttern in der Schwangerschaft, um bei dieser genetischen Veranlagung trotzdem zu verhindern, dass dann am Ende ein allergisches Kind rauskommt.
Was ist dann die Antwort auf die Frage, ob ich es verhindern kann, Neurodermitis? Also ich könnte zum auf den Bauernhof gehen, klar, aber ernsthaft, was könnte ich tun, um es zu verhindern?
Da sind viele Menschen seit vielen Jahren damit beschäftigt, in Leitlinien für die Allergieprävention dran zu arbeiten. Also das Erste ist, dass man möglichst mindestens 4 Monate stillen soll, dass man eine ausgeglichene Diät hat. Früher haben wir ganz viel verboten. Da haben wir gesagt, keine Katze, keine Hausstaubmilben, bestimmte Nahrungsmittel erst nach 12 Monaten einführen. Inzwischen wissen wir, dass offensichtlich irgendwo zwischen dem 4. und 6. oder 4. und 8. Lebensmonat ein sogenanntes Fenster der Möglichkeiten, Windows of Opportunity besteht, wo das Immunsystem eine Toleranzentwicklung hat. Das heißt, wenn ich da plötzlich Erdnüsse gebe oder andere allergene Stoffe, dann werden die offensichtlich besser vertragen, als wenn ich damit warte, bis die Kinder dann 12 oder 15 Monate alt sind.
Das heißt, die Eltern sollten was machen, ganz konkret?
Stillen, ja. Auf jeden Fall. Nicht rauchen ist auch eine gute Sache. Bei den Katzen sagt man immer noch, dass die nicht unbedingt in den Haushalt gehören. Da gibt es aber widersprüchliche Studien. Ab einer gewissen Anzahl von Katzen geht es dann wieder gut. Eine ausgeglichene Ernährung zuführen und bei entsprechender Veranlagung eine gute Hautpflege durchführen. Auch das hat sich gezeigt, denn die Allergisierung dieser Kinder, die einen Hautdefekt wegen Neurodermitis haben, die geht oft über die Haut. Das heißt, der Säugling liegt auf dem Sofa, dort liegen irgendwelche Erdnussflips oder Chips rum und dann geht die Sensibilisierung über die Haut, gar nicht über den Mund und plötzlich besteht eine Erdnussallergie, obwohl das Kind noch gar nie vorher eine Erdnuss zu sich genommen hat.
Und wenn ich das jetzt auf die Erwachsenen ummünze, was heißt das da?
Da haben wir mit Prävention leider nicht mehr viel am Hut. Da kommen dann die ganzen Methoden zum Zuge, die wir unter der Rubrik Schulung haben. Das heißt, wir nehmen die Menschen in eine kleine Gruppe von 6 bis 8 Leuten, bestellen die 3-4 Mal abends ein und machen mit den Schulungen durch eine Dermatologin, einen Ernährungsfachkraft und eine Psychologin, die ihnen das Wesen dieser Erkrankung näher bringt, damit die Menschen verstehen, womit sie es denn zu tun haben und wie sie gegen bestimmte Schübe oder bestimmte Auslöser vorgehen können. Natürlich spielt da die Auslöser eine große Rolle, aber auch die Möglichkeit der Therapie von der psychologischer Seite. Wie gehe ich mit einer lebenslangen chronischen Erkrankung um? Das ist ja ganz schwierig für Menschen, die gar keine Perspektive haben, die Krankheit durch irgendeinen operativen Eingriff oder eine Wunderpille plötzlich wieder loszukriegen.
Sie sprechen jetzt schon die chronische Krankheit, genau. Neurodermitis an. Aber mich interessiert noch der Punkt, könnte ich die plötzlich morgen bekommen, dass ich plötzlich morgen früh aufwache und Neurodermitis habe?
Rein theoretisch ja. Ich erkläre das meinen Patienten immer so, dass ich sage, jeder von uns hat irgendwo eine Achillesferse. Und wenn ich genügend Druck auf einen Menschen ausübe, in irgendeiner Form, psychische Belastung, Krankheiten, dann wird an dieser Achillesferse eine Erkrankung möglicherweise auftreten. Das ist beim einen der Magen, beim anderen das Herz und bei genetisch entsprechend Disponierten die Haut. Und dann kommt es eben zu so einer Neurodermitis.
Das heißt, auch Stress ist ein Faktor.
Absolut. Deswegen heißt diese Krankheit ja in Deutschland Neurodermitis, weil Nerven, Stressfaktoren eine Entzündung der Haut auslösen können.
Das heißt, mit einem einigermaßen zufrieden, mit einer Zufriedenheit, mit der Stressvermeidung mache ich in gewisser Weise auch Prävention.
Prävention?
Also jetzt nicht nur gegen Neurodermitis, das wissen wir. Die anderen Krankheiten haben wir ja fast genau. Schon abgearbeitet hier.
Ja, also sowohl Prävention, aber auch Therapie. Also auch wenn ich bereits in der Krankheit drinstecke, komme ich aus diesem Teufelskreis, der ja aus Entzündung, Juckreiz und Kratzen besteht, leichter raus, wenn ich da eine psychologische Hilfe und Unterstützung habe, um eine Entspanntheit, Ausgeglichenheit, wieder ein gewisses Laissez-faire erleben kann. Das ist sehr schwierig. Aber das geht mit allen möglichen Mitteln und deswegen haben wir in unserem Team 2 Psychologinnen, die genau bei dieser Psychodermatologie aktiv werden.
Ist das bei jedem gleich schlimm?
Die typische Form ist das sogenannte Beugeekzem, das in den Ellenbeugen und in der Kniekehle auftritt, hinterm Ohr, am Mundwinkel, um die Augen sehr häufig. Vom Schweregrad kann das sein, dass es nur ein bisschen trockene Haut ist, das haben ja sehr viele, ein bisschen verstärkte Handlinienzeichen, die Ichthyosis-Hand, ein bisschen ein Reibeisen am Oberarm und das andere Extrem wäre, dass die komplette Haut von Kopf bis Fuß rot geschuppt und
Kommt das häufig vor?
Gott sei Dank nicht, aber es gibt diese Fälle natürlich, dass die Patienten mit einer kompletten Erythrodermie, wie wir das nennen, dann in die Klinik kommen und dann natürlich stationär behandelt werden müssen, weil die haben A, einen hohen Flüssigkeitsverlust und B, einen extremen Temperaturverlust. Die brauchen unbedingt sofortige Unterstützung.
Aber die haben ja wahrscheinlich auch extreme, ich weiß nicht, ob man das Schmerzen nennen kann, aber dieses Kratzgefühl vermutlich, ne? Juckt ja hinten und vorne.
Genau, da geht der Juckreiz dann oft auch in den Schmerz über, das muss man sagen. Ja, aber grundsätzlich ist der Juckreiz das hervorstechende Symptom einer Neurodermitis. Und zwar der quälende und absolut zermürbende Juckreiz. Und wenn Sie Eltern fragen oder Partner von Menschen mit Neurodermitis, dann sagen die immer, das ist oft die Hölle nachts, weil die schaben und rattern an ihrer Haut, dass ich nicht mehr weiterschlafen kann. Der schläft, obwohl er sich die ganze Zeit kratzt.
Dann sind wir bei der Frage, ist Neurodermitis heilbar?
Wenn Sie unter heilbar verstehen, dass ich etwas mache und mit einem Mal alles reparieren kann, nein. Also wenn ich den Chirurg sehe, der hat eine Blinddarmentzündung, den schneidet er raus, dann ist das geheilt und dann muss ich nichts mehr tun. Das können wir nicht, aber wir haben mittlerweile, Gott sei Dank, Medikamente zur Verfügung, neben all diesen Schulungen, die ich schon genannt habe und den Lichttherapien und alles Möglichen, die eine nahezu Erscheinungsfreiheit oder eine starke Symptomarmut ermöglichen. Sodass man also vielen Menschen eine gute Hoffnung machen kann, dass man mit einem Medikament, das Gott sei Dank wenig Nebenwirkungen macht, auch eine gute Therapie anbieten kann.
Und behandelt sie von innen und von außen?
Genau. Also wenn ich jetzt nochmal das Spektrum von der trockenen Haut bis zur kompletten Rötung sehe, dann habe ich am Anfang die ganzen Basistherapeutika, also Moisturizer, das sind diese Feuchtigkeitsspender, Harnstoff und alles das, was eben an Pflege dazugekommen ist. Dann haben wir eine Beratung bezüglich der Kleidungswahl, dann haben wir eine Beratung bezüglich der Berufswahl.
Heißt wenig Wolle?
Wenig Wolle, genau. Alles, was reizt, funktioniert nicht. Meisten dann ihnen sagen, Zitrusfrüchte sind nichts Gutes, weil es eben auch die Haut stimuliert. So, dann haben wir diese Sache. Dann kommen die ganzen entzündungshemmenden Cremen. Das sind natürlich in erster Linie die Cortison-Externa, die in verschiedenen Grundlagen bzw. Stärken verwendet werden. Dann haben wir sogenannte Cortison-Ersatzcremes, die Calcineurin-Inhibitoren, die sehr gut funktionieren als Langzeittherapie, auch als sogenannte proaktive Therapie. Das heißt, ich therapiere, bis der Schub weg ist und dann mache ich eine Therapie, die montags und donnerstags zweimal die Woche eine eigentlich gesunde Haut behandelt, damit der Schub nicht wiederkommt. Wenn ich dann einen 3-Monats-Zeitraum angucke, dann sehe ich, ich habe weniger Cortison verbraucht und viel weniger Schübe. Das heißt, Lebensqualität verbessert und weniger Schübe.
Das heißt, es gibt Menschen, die bei Ihnen waren mit einer starken Neurodermitis, die Sie so geheilt haben, dass die Krankheit auf null zurückgefahren ist, aber die Gefahr besteht, dass sie immer wieder kommen kann.
Ja, oder ich muss sogar dafür sorgen, dass die diese Therapie konsequent weiter fortführen. Denn es war jetzt ja im Prinzip nur die äußere Therapie, dann kommen noch die Bade- und Lichttherapien dazu und dann kommt das ganze Spektrum der inneren Therapien. Auch da gibt es das Cortison, allerdings nur kurzfristig. Dann gibt es Medikamente, die wir aus der Transplantationsmedizin verwenden und dann gibt es, Gott sei Dank, seit 3 Jahren jetzt das erste sogenannte Biologikum, ein Antikörper, den man spritzt, und der ganz gezielt auf die Botenstoffe der Entzündung der Neurodermitis eingeht. Das heißt, der fischt sich 2 Botenstoffe, Interleukine nennt man die, 4 und 13 raus, senkt deren Level im Blut und zack geht die Neurodermitis, naja, nicht auf null zurück, aber auf einen Prozentsatz, dass die Leute plötzlich sagen, Mensch, eine völlig neue Lebensqualität.
Muss jede Erkrankung von Neurodermitis behandelt werden oder gibt es auch Stufen, wo ich sage, oh Gott, das juckt mich nicht sonderlich, das lasse ich mal. Oder ist dann die Gefahr groß, dass die dann weiter ausbricht?
Nicht unbedingt. Also es hängt natürlich von dem Leidensdruck der Patienten ab. Wenn die sagen, das stört mich weiter nicht, ich kratze mich ab und zu und nehme dann eine Salbe, dann ist es gut, dann braucht er auch entsprechend nichts. Aber es gibt eben Menschen, die doch sehr darunter leiden und denen müssen wir ja was anbieten, um aus dieser qualvollen Erkrankung wieder rauszukommen. Aber es ist eben in den vielen Fällen, weil wir oft keinen Auslöser finden, den ich abstellen kann, eine Dauertherapie, indem ich die Symptome, die Entzündung unterdrücke.
Und bei Kindern, vielleicht müssen wir das nochmal, was die Behandlung angeht, da wird man ja vermutlich nicht unbedingt mit Cortison schon rangehen bei Säuglingen. Was machen Sie? Und man wird da ja auch keine Frage von Stressabbau oder sowas in Frage ziehen können. Also was machen Sie da
bei Kindern? Bei den Kindern haben wir ja häufig noch eine Chance, über bestimmte Allergene einen Auslöser zu finden. Da geht es über die Ernährung, da geht es über die richtige Kleidung, da geht es über die richtige Basispflege. Da kann man einige Dinge rausholen. Leider ist es auch an vielen Fällen und gerade in so einem Zentrum wie in unserem so, dass wir doch eben milde Cortisoncremes oft mit einer auch desinfizierenden Lösung verwenden müssen, weil auf dieser offenen Haut sich natürlich auch sehr viele Keime, aber sekundär, nicht primär, also die kommen dann als nicht Verursacher, sondern als Mitbewohner auf die Haut, die muss ich dann aber auch beseitigen. Und dann versuche ich eben die Patienten, so gut es geht, so weit hinzukriegen, bis sie dann einer anderen Therapie zugeführt werden können. Logischerweise dürfen wir bei diesen Kindern auf gar keinen Fall eine UV-Strahlungstherapie machen. Das wäre also völlig verboten.
Das heißt, zusammenfassend könnte man sagen, Neurodermitis ist keine der üblichen Zivilisationskrankheiten?
Nein, jein, sage ich mal so. Also sie gehört nicht in die Erkrankungswelt des Übergewichts, Diabetes und metabolisches Syndrom und Herzinfarkt, Schlaganfall, was wir uns durch zu viel Sitzen und zu wenig Bewegen und zu viel Essen zuführen. Aber in gewisser Weise schon, wenn Sie bei diesen Vergleichsstudien zwischen Ost und West gesehen haben, dann ist natürlich schon der westliche Lebensstil mit vielen exotischen Früchten und Nahrungsmitteln und vielen Stoffen, die auf unsere Haut kommen, offensichtlich ein Verursacher von mehr Allergie und damit auch mehr Neurodermitis, als zum Beispiel das in der DDR stattgefunden hat. Inwieweit dort die Kindergröße und das frühe in den Hort geben und so weiter eine Rolle spielt, das mag jetzt dahingestellt sein, aber es wäre natürlich auch dem westlichen Lebensstil in gewisser Weise zuzuschreiben.
Okay, Herr Kleinheinz, dann haken wir die Krankheit Neurodermitis ab. Ich weiß jetzt nicht, wie man direkt rüberkommt zur Schuppenflechte. Gibt es da eine Verbindung, Neurodermitis, Schuppenflechte? Wer Neurodermitis hat, kriegt keine Schuppenflechte?
Das wäre die Verbindung sozusagen. Also okay. Eine Erkrankung, die andere mehr oder weniger ausschließt. So steht es jedenfalls in den alten Lehrbüchern noch drin. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz sagen, was die beiden auch noch unterscheidet. Die Neurodermitis hat kein feingewebliches Korrelat. Das heißt, wenn ich eine Hautprobe nehme, hat der Pathologe keine Chance, die Neurodermitis als solche zu diagnostizieren. Der sagt nur Ekzem. Ich kann dir aber nicht sagen, welche Form des Ekzems. Die Schuppenflechte hat ein eindeutiges histologisches Bild und der Pathologe sieht sofort, das ist eine Schuppenflechte. Ich brauche in vielen Fällen aber gar keine Histologie, weil die Schuppenflechte ein ganz klares klinisches Bild gibt, das aber im Gegensatz zum Ekzem völlig anders aussieht. Das Ekzem ist eine Morphe, bei der ich keine klaren Übergänge zwischen gesund und krank sehe. Die Schuppenflechte ist eindeutig. Da kann ich mit dem Lineal, mit dem Bleistift den Rand des Schuppenflechtenherdes abfahren, kann genau sagen, hier gesund, hier krank.
Und dann erzählen Sie mal, was ist die Schuppenflechte?
Die Schuppenflechte kommt also nicht in den Beugen vor, sondern typischerweise auf den Streckseiten. Das heißt, wir haben es außen am Ellenbogen, wir haben es auf der Kniescheibe, wir haben es an der Stirnhaargrenze, wir haben es am Kopf, wir haben es im Ohr, wir haben es zum Teil im Bauchnabel, in der Poporitze. Das sind die typischen Stellen, wo die Schuppenflechte
hat. Klingt aber alles nicht gut, ne?
Nicht gut und früher hieß es in den Lehrbüchern immer, die Schuppenflechte juckt nicht, das stimmt nicht, aber sie juckt bei weitem nicht so schlimm wie die Neurodermitis. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Und Sie werden keinen Säugling finden. Sie werden auch kaum einen 3- oder 6-Jährigen finden, der eine Schuppenflechte hat. Die Schuppenflechte beginnt am Ende des zweiten Lebensjahrzehnts. Das ist der erste Höhepunkt, wenn die Schuppenflechte beginnt, bei den 18-, 19-, 20-Jährigen, dann den 25-, 30-Jährigen. Man kann die Schuppenflechte letztendlich unterscheiden in eine Typ-1-Form wie beim Diabetes, das sind die jungen 15- bis 30-Jährigen, und der Typ-2-Form, die bei den 50- bis 70-Jährigen auftritt. Sie ist sehr häufig, genauso wie der Diabetes. 2-3% der Bevölkerung sind betroffen. Also in Deutschland 2-3 Millionen Menschen leiden an der Schuppenflechte. Der Typ 1 sehr viel häufiger genetisch auch wieder disponiert. Das heißt, ich frage nach der Familie und finde mindestens ein oder zwei, die auch eine Schuppenflechte gehabt haben.
Und ansonsten, woher, warum bekommt man die Schuppenflechte?
Das ist immer noch schlechter als bei der Neurodermitis, kann man eigentlich sagen. Auch da offensichtlich eine genetische Veranlagung. Jetzt ist die große Frage immer gewesen, ist es eigentlich eine Hauterkrankung oder ist es eine Immunerkrankung? Und wir wissen heute, es hat mit der Haut gar nichts zu tun, sondern es ist eine Immunerkrankung. Wenn ich Knochenmarkzellen vom Schuppenflechtler auf einen anderen transplantiere, dann kann der eine Schuppenflechte kriegen. Also die Immunzellen stimulieren die Haut, diese überschießende Schuppenentzündungsbildung.
Das heißt, die wird nicht von außen an den Körper rein.
Genau.
Das ist auch ein Unterschied.
Ja, ne? Genau. Also da haben Allergien überhaupt keine Wirkung. Das heißt, wir haben eigentlich bei den Schuppenflechten in der Regel auch gar keine Allergien. Die triggern das auch nicht, sondern die kommt durch mechanische Irritationen kann sie auftreten. Das ist dieser Köbner-Effekt. Wenn ich irgendwo eine Verletzung habe, dann kommt die Schuppenflechte stärker ausgeprägt. Aber sie beginnt häufig im Zusammenhang bei den Jugendlichen mit einer Infektion, zum Beispiel der Mandeln, des Hals-Nasen-Rachenbereiches, irgendwelche Streptokokken. Und über diese immunologische Stimulierung beginnen die Lymphzellen, die Immunzellen dann an den bestimmten Stellen eine Entzündungskaskade auszubilden. Und diese Entzündung führt dazu, dass sich dort diese Schuppenflechtenplaques bilden. Also scharf begrenzte, rote, erhabene Herde, wo eine silbrige, glänzende Schuppung drauf liegt.
Und die können auch zu jeder Tages- und Nachtzeit bei einem Menschen ausbrechen, der sie vorher überhaupt nicht hatte.
Genau.
Und plötzlich sind sie da.
Plötzlich sind sie da, meistens am Anfang kleine tropfenförmige und dann später münzförmige oder so landkartenförmige Läsionen. Auch hier gibt es das Spektrum von nur einem Herd irgendwo am Körper bis zur gesamten Haut, die gerötet ist und schuppt.
Und die muss dann logischerweise von innen bekämpft werden.
Auch von außen zunächst, auch da gibt es verschiedene Salben, die ich von außen ansetzen kann. Neben den abschuppenden Salben gibt es da natürlich auch wieder die Cortisonsalben, aber auch Vitamin D-Derivate, also Abkömmlinge, die das Ganze heilen können. Lichtsalzbäder funktionieren hervorragend, also totes Meer ist ideal für diese Patienten. Und dann haben wir in der Schuppenflechte ein ganzes Spektrum von Medikamenten, die ich von innen geben kann, sowohl als Tabletten als auch als Spritzen, die haben einen Vorsprung, sage ich mal, von 15 Jahren gegenüber der Neurodermitis. Deswegen habe ich dort ein Arsenal von verschiedenen Medikamenten, die die Therapie der Schuppenflechte richtig spannend und schön machen.
Auch hier die Frage, kann man die Krankheit verhindern?
Da wissen wir leider viel zu wenig drüber. Also, jein. Die ersten Experimente laufen jetzt so, dass wir sagen, wenn ich eine junge Person habe, die zum ersten Mal mit Schuppenflechte konfrontiert wird, also Symptome entwickelt und bei der entsprechende Medikamente einsetze, die die Entzündungsbotenstoffe, jetzt ins andere als vorher, unterdrücken, dann gibt es die Theorie, dass ich durch dieses sogenannte Hit Hard and Early, also hau am Anfang richtig drauf, dann die Krankheit wieder in den Keim ersticken kann und das Ganze läuft wieder zurück. Diese Theorie gibt es, die ist aber noch nicht bewiesen. Und das wäre ja auch nicht im Sinne von Prävention, sondern von früher Behandlung.
Ja,
also aber Prävention, nein.
Und ich glaube, das hätte ich auch vorher schon mal fragen können bei der Neurodermitis. Ich frage es jetzt bei der Schuppenflechte. Die ist nicht ansteckend, die Krankheit. Ich glaube, Neurodermitis ja auch nicht.
Genau, also beide sind nicht ansteckend, beide sind nicht bösartig. Das sage ich immer allen meinen Patienten, um einmal diesen Druck schon mal rauszunehmen. Was nicht heißt, und das ist gerade bei der Schuppenflechte extrem wichtig, da gibt es eine schöne Untersuchung aus der Uni Kiel bezüglich der Stigmatisierung von diesen Patienten. Es ist noch nicht lange her, dass der Bademeister unsere Patienten mit Schuppenflechte des Bades verwiesen hat, weil Psoriasis hat früher Lepra geheißen. Es waren die Aussätzigen, obwohl das überhaupt nichts damit zu tun hat. Und Sie können sich mal die Daten angucken, die die Uni Kiel da erhoben hat, wie viele Menschen solche kranken Menschen ablehnen würden oder ablehnen, nur weil sie Angst davor haben, die zu berühren, die anzusprechen, sich anzustecken oder was weiß ich was zu kriegen. Das ist ganz wichtig, wenn wir als Hautärzte, leider in Corona können wir es jetzt nicht, aber unsere Patienten mit Handschlag begrüßen, egal was sie haben, weil sie merken, wir nehmen sie an, wir berühren sie, wir haben keine Angst davor, dass sich da irgendwas dahinter verbirgt. Das ist wichtig für solche Menschen, weil die fühlen sich ja regelrecht ausgegrenzt.
Und wenn ich jetzt die beiden Krankheiten, die Sie jetzt auch so geschildert haben, dann, wenn ich die jetzt vergleiche, dann würde ich sagen, denn ich habe den Eindruck aus Ihrem Gespräch, Neurodermitis im vollen Stadium ist wesentlich unangenehmer.
Das weiß ich nicht, ob wir das beide hier so sagen können, weil wir ja nicht Betroffene sind. Also ich kann Ihnen Schuppenflechtler zeigen und auch mit Ihnen sprechen lassen. Wie soll man sagen, nee, also das ist für meine Begriffe viel schlimmer, was ich habe. Vielleicht sollte man in dem Zusammenhang auch nochmal sagen, bei der Neurodermitis hatte ich vorher angedeutet und gesagt, dass da Begleiterkrankungen, Heuschnupfen, Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeit, Asthma sind. Also alles aus diesem atopischen, allergischen Formenkreis. Bei den Schuppenflechtlern haben wir ein ganz anderes Spektrum von sogenannten Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen, die unabhängig auftreten, weil jemand Schuppenflechte hat. Dazu gehört die Gelenkbeteiligung, die Psoriasis, Arthritis. Dazu gehört das metabolische Syndrom, der Diabetes, das Übergewicht, die Depression, der Herzinfarkt, der Schlaganfall. Es gibt Vergleichsstudien, die zeigen, dass 20- bis 40-Jährige Schuppenflechtler, die eine starke Ausprägung haben, ein früher, viel höheres Risiko haben, einen Herzinfarkt zu erkranken und dann auch zu sterben, als die Vergleichsgruppe, die weniger stark ausgeprägt ist. Also von daher, der Schuppenflechtler stirbt früher aufgrund seiner Erkrankung, nicht weil er eine Hauterkrankung hat, sondern weil dieses immunologische Prozess auch Entzündungen im Körper hervorruft, die dann eben zu tödlichen Krankheiten
führen. Und die sind nicht behandelbar. Also Sie würden die Schuppenflechte behandeln können, haben wir ja gesagt, aber dann diese Grundstoffe,
Das auch. Wenn man es richtig behandelt, dann wird auch dieses Risiko minimiert und wir sind angehalten, unseren Patienten natürlich auch hier wieder zu schulen und zu sagen, pass auf, Schuppenflechte ist schon ein Risiko dafür, dass du früher stirbst, dann lass vielleicht das Rauchen, versuch dein Gewicht zu steuern, versuch Sport zu treiben, damit da eine Balancierung der Risiken besser tariert werden kann.
Da sind wir aber ja fast schon wieder bei dem Thema, was fast alle Ärzte, also Ihr Kollege Körner mit dem Knie nicht, aber alle anderen haben ja genau diese Einflussfaktoren von außen auch geschildert. Also eben Alkohol, Rauchen, ungesunde Ernährung, Fast Food, zu viel rotes Fleisch. Also das höre ich bei allen Ärzten, die hier bei diesem Podcast dabei sind,
immer wieder. Das ist auch das Tolle, dass wir alle unterschiedliche Begründungen da haben, diese tollen Sachen zu verbieten.
Genau. Genau. Vielleicht letztes Wort zu diesen beiden Krankheiten. Auch die Windpocken spielen ja irgendwo auch eine Rolle, ne?
Ja, also Windpocken haben ja früher eine große Rolle gespielt, weil wir faktisch eine hundertprozentige Durchseuchung hatten mit den Windpocken. Seit der Impfung jetzt Anfang der, ich glaube 2000er Jahre, ist es natürlich mehr oder weniger jetzt ausgerottet, dass die Menschen nicht mehr Windpocken kriegen. Die Windpocken, klassische Kinderkrankheit, deswegen sehen wir sie kaum noch, weil die Menschen gehen natürlich zu den, also heute kommen sie nicht mehr vor, aber wir haben sie auch nicht gesehen, als sie noch vorkamen, weil sie zu den Kinderärzten gehen. Aber sie sprechen natürlich darauf an, dass die Windpocken eine Zweiterkrankung auslösen können. Denn wenn wir Windpocken hatten, dann verlieren wir das Windpockenvirus nicht mehr aus unserem Körper. Es bleibt in den Nervenzellen des Rückenmarks irgendwo am Überleben. Und im Laufe des Lebens, wenn sich eine gewisse Immunschwäche, sage ich jetzt mal ganz formell, gegen dieses Windpockenvirus ausbildet, dann kriecht es enthand dieser Nervenzellen wieder nach außen und der Nerv, der dann eine gürtelförmige Region der Haut irgendwo am Brustkorb oder am Bauch versorgt, der sorgt dann dafür, dass genau in diesem Bereich die Windpocken wieder als Bläschen auf rotem Grund aufstehen. Das ist dann die typische Form der Gürtelrose.
Ah, da haben wir jetzt, sind wir einfach wunderbar rübergekommen zur Gürtelrose.
Genau.
Die Gürtelrose ist ja vermeintlich für Menschen, die sich nicht damit befasst haben, denkt man ja, ist eine Erkrankung im Gürtelbereich. Mhm. Aber dem ist ja nicht so.
Nicht nur. Sie kann überall von Kopf bis Fuß auftreten. Und da sich die Nerven, die Hautnerven, so wie ich sie gerade geschildert habe, nur am Rumpf als Gürtel zeigen, kommt der Name eben aus dieser Region. Am Arm ist es eine längliche Formation, im Gesicht sieht es aus wie ein Schutzschild und am Bein ist es ebenfalls eine längliche Formation, die dann entsprechend dem Dermatom eben ausgeprägt ist.
Aber es ist eine ganz andere Erkrankung als die beiden, die wir vorher hatten. Es ist keine Erkrankung der Haut, oder? Kann man das so sagen?
Nicht nur der Haut, aber natürlich auch der Haut, aber es ist eine Erkrankung, bei der wir jetzt natürlich sagen müssen, es ist eine Infektionskrankheit.
Eine
Viruserkrankung, genau. Das ist ein Herpesvirus und diese Windpocken kommen natürlich von außen. Die Gürtelrose allerdings ist keine Erkrankung, die von außen kommt, sondern es ist immer eine Reaktivierung dieses Windpockenvirus, das wir schon immer in uns tragen und das wir auch ein Leben lang nicht mehr verlieren.
Was ja viele haben. Also ich sag mal, Windpocken hat ja in der Kindheit, haben ja viele gehabt.
Ne? Alle diejenigen, die vor 2000 geboren sind, hatten wahrscheinlich Windpocken, genau.
Und die haben diese sozusagen Zeitbombe in sich.
Genau, eine Zeitbombe in sich. Und das Erstaunliche ist, wir sagen dann, ja, das kommt ja dann frühestens, wenn die Oma 80 geworden ist, dass es wieder auftritt. Aber nein, es kann eben auch schon bei Kindern, bei Jugendlichen und bei jungen Erwachsenen zur Reaktivierung kommen. Das ist in der Regel nicht schlimm. Je älter die Patienten werden, desto häufiger tritt die Gürtelrose auf und desto häufiger ist sie leider auch mit Komplikationen verbunden, nämlich die, dass der Nerv, der dieses Virus in die Haut nach draußen transportiert, dann extrem gereizt wird und dem Gehirn immer Schmerzen signalisiert.
Das heißt Kopfschmerzen auch?
Ja, oder Schmerzen dort, wo es eben diese Gürtelrose gibt. Das heißt, plötzlich hat der Mensch am Kinn, am Auge oder wo auch immer diese Gürtelrose aufgetreten ist, Schmerzen, obwohl die Bläschen, die Herpesbläschen schon längst wieder verschwunden sind, bleiben diese unerträglichen Schmerzen Und man tut sich sehr schwer, die dann hinterher wieder zu...
Das heißt, es ist auch eine schwerwiegende Erkrankung?
Das kann eine ausgesprochen schwerwiegende Erkrankung sein. Und wir behandeln zwischen 80 und 100 Patienten stationär mit einer Gürtelrose pro Jahr, weil eben besonders im Gesichtsbereich das sehr problematisch sein kann. Auch das Auge dann übrigens mitbefallen kann. Deswegen müssen die auch meistens zum Augenarzt. Manchmal ist das Gleichgewichtsorgan mit betroffen, dass die an Schwindelgefühlen leiden. Also das ist schon eine Erkrankung, bei der man nicht nur einfach zum Besprechen gehen darf, wie es leider immer wieder auch passiert, denn da kann schon ein richtiger Schaden angerichtet werden.
Halten Sie da was von diesem Besprechen der Gürtelrose?
Wenn Sie Warzen machen, ja, bei der Gürtelrose gar nicht.
Die Gürtelrose ist aber ja eine Krankheit. Gut, Prävention würde ich in dem Fall das vielleicht nicht nennen. Oder würde man Impfen als Prävention
bezeichnen? Doch, das ist eine der Domäne der Prävention.
Ja, weil man kann sich gegen Gürtelrose impfen lassen.
Jawohl. Das ist was Tolles, weil wir für ein und dasselbe Virus zwei verschiedene Impfstoffe haben. Nämlich zum ersten das, was unsere Kinder kriegen im ersten Lebensjahr, nämlich die Windpocken als Impfung. Und das zweite ist die Gürtelrosenimpfung, die wir dann anwenden, wenn Patienten früh die Windpocken hatten und wir verhindern wollen, dass sie dann irgendwann die Gürtelrose kriegen. Das heißt, ab einem Alter von 60 darf sich jeder mit diesem Impfstoff, der gegen die Gürtelrose gerichtet ist, impfen lassen. Das sind zwei Impfungen im Abstand von 2 bis 6 Monaten. Und alle die, die in irgendeiner Weise meistens durch Ärzte immunsupprimiert gemacht werden, weil sie an einer rheumatologischen, an einer Schuppenflechten, an einer chronischen Darmentzündung leiden, die dürfen bereits ab dem 18. Lebensjahr diese Impfung kriegen.
Sie sagen, dürfen die kriegen, damit meinen Sie, wird von der Kasse bezahlt?
Wird von der Kasse bezahlt und wird von unserer STIKO empfohlen. Das ist ja immer das Wichtigste.
Die STIKO ist?
Ständige Impfkommission.
Ja. Aber ich glaube, das Problem war lange Zeit, zumindest in den letzten Jahren, dass der Impfstoff nicht am Markt war. Es gibt zu wenig Impfstoff.
Das ist ja nichts Neues.
Da sind wir fast bei Corona, richtig.
Ja, leider. Also wir haben diese Impfung sehr propagiert, weil wir eigentlich natürlich wollen, dass diese Patienten nicht mehr ins Krankenhaus kommen müssen mit der Gürtelrose. Und das lässt sich, wenn man sich die Studien anguckt, zu einem großen Prozentsatz auch verhindern. Die Impfung läuft gut, sie ist ein bisschen schmerzhaft, das gebe ich zu, aber sonst läuft die gut, ist sehr effektiv und kann wirklich gerade diese starken Entzündungen und die starken, wir nennen das die postzosterischen Neuralgien, also diese Nervenschmerzen, effektiv verhindern. Wenn wir das schaffen, haben wir ganz viel erreicht.
Sind Sie geimpft?
Noch nicht, aber ich werde mich noch impfen lassen.
Sie würden die klare Empfehlung aussprechen, jeder vor 2000 Geborene sollte sich gegen Gürtelrose impfen lassen.
Ja, wobei natürlich im Moment nur die über 60-Jährigen diese Impfung machen dürfen, es sei denn, sie haben diese Immununterdrückung durch irgendwelche Medikamente oder Erkrankungen.
Wenn diese Krankheit bei mir ausbricht, weil ich nicht geimpft bin, so wie Sie und ich bin auch nicht geimpft, was passiert, wenn ich sie habe? Kriege ich die wieder weg? Kriegen Sie die bei mir wieder weg?
Ja. Also sie wird A, von alleine wieder weggehen. Was sie bekommen, sind Schmerzen, bevor die Haut irgendwas zeigt. Deswegen gab es schon manchen da, der irgendwie einen Blinddarm operiert hat, weil er gedacht hat, das ist der Blinddarm, aber 2 Tage später nach der Operation kam plötzlich die Bläsen.
Das kann überall am Körper auftreten.
Kann überall am Körper auftreten. Und dann, wenn diese gruppiert stehenden Bläschen auf dem roten Grund erscheinen, dann ist es völlig klar, dann weiß jeder, aha, jetzt ist die Gürtelrose. Und dann gebe ich dasselbe Medikament, das Sie auch bei einem Herpes einsetzen, zum Beispiel das Acyclovir, entweder als Tablettenform oder als Infusion, wenn es denn eben in der Klinik auf der Station sein soll, weil wir da höhere Wirkspiegel erzielen und dadurch auch verhindern wollen, dass diese Nervenentzündung den Patienten irgendwann erleidet. Dann kriegt man ausgesprochen starke Schmerzmittel, auch wieder, um zu verhindern, die Nervenschmerzen von Anfang an zu unterdrücken. Oft auch Mittel, die eigentlich wo ganz anders eingesetzt werden, diese neuropathischen Schmerzen nennen wir das, die eigentlich nur vom Nerven kommen, gar nicht von der Haut her kommen, therapieren können. Und die muss man dann noch einige Monate nach der Abheilung auch weiternehmen, damit es eben nicht zu dieser Nervenreizung kommt.
Und wer Gürtelrose hat, muss behandelt werden, weil es so schlimm ist, dass der gar keinen anderen Ausweg sieht, als zum Doktor gehen? Oder könnte das auch passieren, dass das ein Schmerz ist oder ein paar Bläschen, ich nehme die nicht ernst und dann gehen sie automatisch wieder
genau
weg?
Genau, also wenn das Sie jetzt als 30-Jährige das haben, dann gehen die von alleine wieder weg und alles ist gut.
Also es das heißt, erst im Alter, deswegen auch die 60 als Grenze, genau. Von denen, dass ich es wieder dann bezahlt bekomme.
Dann wird es eine problematische Erkrankung und deswegen ist da das Kosten-Nutzen-Risiko entsprechend hoch.
Und Sie sagten, Sie haben bis zu 100 Patienten im Jahr stationär. Wie lange sind die denn dann bei Ihnen?
Die Infusionen laufen in der Regel 5 bis 7 Tage. Und je nachdem, wie diese Nervenreizung da ist, kann es sein, dass manche Patienten noch etwas länger bleiben müssen. Ich schätze mal, dass wir etwa 5 bis 10 Patienten pro Jahr in die Neurologie nach Stade verlegen, weil natürlich das gesamte Nervensystem dann auch mit betroffen sein kann.
Aber das dann schon, dann ist
dann schon ist ganz eine schwerwiegende Stadion. Erkrankung und dann müssen die eben in die Neurologie verlegt werden.
Und wer es einmal hatte, kriegt es nie mehr?
Das wäre schön. Man kann davon ausgehen, dass wenn man die Gürtelrose hatte, dass man dann die nächsten Jahre, Jahrzehnte Ruhe hat. Aber je länger der Abstand zur Gürtelrose da ist, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie eben wieder auftreten kann. Das heißt, habe ich auch erst lernen müssen, wenn ich eine Gürtelrose hatte, empfehle ich trotzdem, innerhalb der nächsten 6 Monate diese Impfung durchzuführen, weil die einen höheren Schutzeffekt hat als die stattgehabte Gürtelrose.
Jetzt müssen wir natürlich, wenn Sie den Leuten raten zum Impfen, müssen wir einen Satz noch jetzt zu Corona verlieren. Wenn ich jetzt auf meine Corona-Impfung warte und davon ausgehe, irgendwann im April, Mai werde ich Corona zum ersten Mal geimpft, sollte ich dann trotzdem meine Gürtelrose-Impfung jetzt versuchen zu bekommen? Und dann müsste ich ja 6 Monate warten bis zur nächsten Gürtelrose-Impfung. Kann ich dazwischen dann auch Corona-Impfung machen?
Das können Sie. Also ich würde den Abstand zur nächsten Impfung immer mit mindestens 2 Wochen sehen. Aber ansonsten kann man das unproblematisch machen. Also wenn Sie jetzt nicht sicher wissen, dass Sie in den nächsten 2 Wochen keinen Corona-Termin kriegen, dann können Sie Ihre Gürtelrosen-Impfung
auch. Das heißt, es ist wie bei der Grippeimpfung, genau, die ja auch nur bedingt eine Rolle spielt.
Genau,
bei
auch Corona. Die könnte man ja entsprechend machen. Das gilt übrigens auch für alle diese Medikamente, die ich vorher genannt habe, die als Antikörper gespritzt werden bei Schuppenflechte oder Neurodermitis. Auch da empfehlen wir 2 bis 4 Wochen Abstand zum Beispiel zur Covid-Impfung, zur Gürtelrosenimpfung etc.
Ist eine fiese Frage an den Dermatologen. Welche von den 3 Krankheiten möchten Sie auf keinen Fall haben?
Ja, also ich kann ja ganz offen sagen, die Schuppenflechte habe und hatte ich nicht. Ich war als Kind Neurodermitiker, weil von mir gibt es Bilder, wo ich in den Ellenbeugen und Kniekehlen immer eine schwarze Salbe damals den Teer noch aufgetragen hatte. Und eine Gürtelrose hatte ich tatsächlich auch, wie ich aufs Staatsexamen mit 26 gelernt habe. Insofern kann ich sagen, 2 hatte ich schon. Aber natürlich in einer Form, die beileibe nicht so schlimm ist, wie das, was ich bei meinen Patienten sehe. Und ich hatte auch das Glück, dass ich tatsächlich die Neurodermitis ausgewachsen habe. Also welche möchte ich auf gar keinen Fall haben.
Aber Sie sind jetzt nicht deswegen Dermatologe geworden, weil Sie diese Krankheiten schon mal hatten?
Nein, das war nicht der Grund.
Okay, Herr Dr. Kleinheinz, herzlichen Dank. Wir haben die 40 Minuten fast erreicht. Das war unsere Grenze oder das ist unsere Grenze bei den Podcasts. Ich finde das hochinteressant, vor allen Dingen, weil es Krankheiten sind, von denen man nicht ganz so viel weiß, aber wie wir gehört haben, die jeden betreffen könnten. Und das ist ja auch unser Ziel in dieser Podcast-Serie, dem einen oder anderen dann ein paar Tipps zu geben, wie er es vielleicht verhindern kann oder wenn er es hat, was er machen soll. Und da ist er bei einem Dermatologen im Dermatologischen Zentrum in Buxtehude in guten Händen. Das weiß ich. Herr Dr. Kleinheinz, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.
Vielen Dank.